Ja, liebe Geschwister und Freunde, heute wollen wir uns zum zweiten Mal mit dem sechsten Schöpfungstag beschäftigen. Dieser Tag war der Höhepunkt im Schöpferhandeln Gottes, weil an ihm die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, nach seinem Bild erschaffen hat. Aber der Mensch war nicht das Ziel der Schöpfung, sondern Gott selber. Wir lesen das in Kolosser 1 ab Vers 15. Da heißt es, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen worden. Also, der Mensch ist für Gott geschaffen worden und durch Gott geschaffen worden. Das bestreiten natürlich die Anhänger der Evolutionstheorie und behaupten, dass wir Menschen von den Affen abstammen und es keinen Schöpfer Gott gibt. Alles Leben soll nach dem Urknall durch einen einzigartigen, unerklärlichen Zufall entstanden sein. Und sie haben sich dann eine Kette von Argumenten zusammengebastelt, der mittlerweile aber auch viele Wissenschaftler weltweit widersprechen. Ich hoffe, dass niemand am Ende dieser Stunde noch an den Karlhauer glaubt, dass wir von den ersten Amöben und von den Affen abstammen. Denn Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen, ihm ähnlich, so sagt es die Heilige Schrift. Und keine Tierart kann das für sich in Anspruch nehmen, Gott wesensmäßig gleich zu sein. Das ist nur bei Menschen so. Die angeblichen Beweise der Evolutionstheorie sind häufig nur populär gemachte Vorstellungen und Theorien, die nicht bewiesen sind. Über einige Fälschungen wollen wir gleich nachdenken. In Afrika gab es angeblich 8 verschiedene Menschenaffenarten. Das habe ich bei Wort und Wissen nachgelesen. Der berühmteste Affe von ihnen ist Lucy, eine Affenfrau. Einige Wissenschaftler haben ihre Knochen 1974 in einem wüstenhaften Landstrich in Äthiopien entdeckt. Lucy hatte eine Körpergröße von 1,30 bis 1,60. Ihr Hirnvolumen betrug 300 bis 550 Kubikzentimeter und entsprach damit den normalen Schimpansen, wie sie heute leben. Von Lucy hat man nur den nackten Schädel und einige Knochen gefunden. Ihr Gesicht hat man künstlerisch gestaltet und natürlich ist die Behaarung auch frei erfunden. Auf die Idee, dass es sich hier um einen ganz einfachen Affen handelt, ist man nicht gekommen. Warum? Weil man Vorläufer für die Evolutionstheorie braucht. Wenn keine da sind, wir werden das sehen, dann werden sie einfach geschaffen. 1856 wurde in einem Tal bei Düsseldorf das Skelett mit dem rot eingerahmten Schädeloberteil gefunden, auf dem mittleren Foto. Der Finder glaubte sofort, dass es sich hier um Überreste eines eiszeitlichen Urmenschen handelt. Er soll angeblich vor 100.000 bis 35.000 Jahre vor Christus gelebt haben. Man nannte ihn nach dem Fundort Neandertaler. Dann rekonstruierte ein geschickter Künstler aus dem Schädeloberteil, schaut euch das genau an, einen ganzen Kopf und gab ihm menschliche Züge. Das heißt, die Gesichtsform, die Hautfarbe, die Behaarung, die Nasengröße, die Kinnform, all das ist frei erfunden, weil man nur das Schädeloberteil gefunden hat. Und heute behauptet man sogar dann noch, dass der Neandertaler 250.000 Jahre lang Europa beherrschte. Also die Neandertaler. Sie hatten angeblich keinen gebückten Gang und sollen auch nicht mit einer Keule durch den Wald gezogen sein, sondern mit einer ausgefeilten Jagdtechnik hätten sie ihre Familien ernährt. Sie passten sich angeblich an die rauen Lebensbedingungen der Eiszeit an und sicherten so das Überleben. Und jetzt kommt's. Und vor 30.000 Jahren sind sie auf unerklärliche Weise verschwunden. Man findet auch keine kompletten Skelette von ihnen. Aber es geht noch weiter. Inzwischen gibt es weitere erstaunliche Bilder vom Neandertaler. Wir denken immer noch an das, was wir vorher gesehen haben. Die Grundlage ist der Schädeloberteil. Die Grundlage für die Gesichter ist also das Schädeloberteil, das wir auch links oben hier noch sehen. Das sind jetzt hier angeblich modernere Rekonstruktionen, die auf sogenannten neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Jetzt zeigt man uns blonde Neandertaler, blauäugige und sogar einen mit Glatze. Ja, ihr Lieben, aber gefunden hat man nur das Schädeloberteil Und diese Bilder hat man jetzt aus diesem Schädeloberteil von der vorigen Folie auch erstellt. Ja, einige Wissenschaftler finden das sehr interessant. Dieser Neandertaler soll also ausgestorben sein. Warum? Weil sie sich angeblich selber aufgegessen haben und ihr Fleisch infizierte sich mit Prionen und deshalb starben sie aus. Seit 25.000 Jahren gibt es deshalb keine mehr und wir finden deshalb auch keine Skelette. Aber es geht noch weiter. Innerhalb der Evolutionstheorie tauchen auch immer wieder mal neue Fälschungen auf, um ihre Theorie zu beweisen. Ich leite das bewusst mal so ein. Da hinter diesen Machenschaften der Teufel steckt, der Vater der Lüge, der Verführer von Anfang an, dürfen wir uns darüber nicht wundern. Das soll aber nicht heißen, dass alle Wissenschaftler so verwerflich handeln und mit betrügerischen Beweisen einverstanden wären. Hier auf dem rot umrandeten Bild hat man einen Orang-Uta-Kiefer und einen menschlichen Schädel zum sogenannten Piltdown-Menschen zusammengefügt. Auf der Grundlage dieses rekonstruierten Schädels wurden Zeichnungen, Skulpturen angefertigt und zahlreiche Artikel und Kommentare weltweit verbreitet. Der gefälschte Schädel wurde sogar im Britischen Museum ausgestellt. Werner Gietz schreibt dann dazu, und über 500 Wissenschaftler schrieben über diesen Schädel ihre Doktorarbeit. Und da wurde der Piltdown-Mensch zum wohl größten Skandal in der Geschichte der Wissenschaft. 40 Jahre nach seiner angeblichen Entdeckung wurde das Fossil von einem Forscherteam als Fälschung entlarvt. Man hatte, wie gesagt, einen Orang-Uta-Kiefer und einen menschlichen Schädel zusammengefügt. Das ist einfach bösartiger Betrug. Und deshalb muss ich auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass es bis heute keinen einzigen konkreten Knochenfund gibt, der uns zeigen könnte, dass Menschen vom Affen abstammen. Obwohl das unabhängig verbreitet wird. Mit Stiften und Pinseln in der Hand schaffen sich dann die Evolutionisten Fantasiegeschöpfe. Doch die Tatsache, dass es zu den Bildern keine passende Knochenfunde gibt, stellt sie natürlich für ein großes Problem. Jetzt passt mal gut auf. Ihr seht hier auf der rechten Seite wieder so eine Fälschung. Eine weitere plumpe Lüge innerhalb der Evolutionstheorie. Das ist hier der sogenannte Nebraska-Mann mit seiner Frau auf dem rechten Foto, den man als Höhlenmenschen eingestuft hatte. Ihr seht hier eine Illustration, die von den London News von 1922 weltweit veröffentlicht wurde. Das Bild, ja, wurde in allen Museen gezeigt und dann kam der Betrug heraus. Ihr seht also jetzt hier diesen sogenannten Affenmenschen, Nebraska-Mann, und dann stellte sich heraus, man hatte nur einen Zahn von ihm gefunden. Nur einen Zahn. Und daraus hat man dann diesen Mann gemacht und überall in den Museen gezeigt, in Schulbücher übernommen und so weiter. Und das nennt man dann wissenschaftliche Beweise für die Evolutionstheorie. Hier noch eine weitere grobe Fälschung. Ernest Haeckel, ein deutscher Zoologe, Philosoph und Freidenker, hat die Abstammungslehre von Charles Darwin in Deutschland aktiv verbreitet. Er hat in diesem Zusammenhang die gefälschte Embryo-Illustration auf dem Bildschirm hier veröffentlicht, um die Evolutionstheorie zu unterstützen und sie möglichst zu beweisen. Aber auch er war ein großer Lügner und Betrüger. Er behauptete, dass der Embryo, jeder Embryo im Mutterleib zunächst fischähnliche, danach reptilienähnliche Eigenschaften aufweisen würde, ehe daraus ein Mensch entsteht. Da sehe man angeblich an diesen unteren Wellen, die da sichtbar sind. Ihr Lieben, aber auch er war ein plumper Lüger. Andere Wissenschaftler haben den Betrug aufgedeckt und Haeckel hat dann zugegeben, ja, ich habe das hier gefälscht, aber das haben doch andere auch gemacht. Also kann das doch nicht so schlimm sein. Ihr Lieben, und das macht mich eigentlich ganz traurig. Einige grundsätzliche Gedanken noch zur Evolutionstheorie. In der Welt, in der wir leben, ist die deutliche Trennlinie zwischen der Tierwelt und dem Menschen verloren gegangen. Die Evolutionstheorie hat uns diese Linie verwischt. Sie behaupten, wie gesagt, dass wir vom Affen abstammen und die Affen sollen unsere Brüder sein. Aber das stimmt nicht. Die Bibel zieht eine ganz klare Linie zwischen dem Tierreich und den Menschen. Sie zeigt uns, dass Gott zuerst die Tiere erschaffen hat. Und ganz unabhängig davon erschuf der Herr dann Adam und Eva direkt danach. Und wir Menschen sind Ewigkeitsgeschöpfe. Unsere Existenz wird nicht mit dem Tode ausgelöscht. Bezüglich der Tiere gibt es eine solche Aussage in der Heiligen Schrift nicht. Bei den Fischen hat Gott in 1. Mose 20 gesagt, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen. Und hier erschuf er auf einmal alle Fischarten, Krebse, Seesterne, Muscheln, Kraken und so weiter und so weiter. Beim Erschaffen der Menschen legte Gott selbst Hand an. Er formte einen Körper aus dem Staub der Erde mit seinen eigenen Händen und dann blies er Adam den Odem des Lebens ein und dadurch wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Das wird nirgendwo vom Tierreich so gesagt. Die Evolutionstheorie will uns hier ganz bewusst den Glauben an die Bibel zerstören und damit auch an den Glauben an das ewige Leben in der himmlischen Herrlichkeit. Aber ihr Lieben, spätestens eine Minute nach ihrem Tod wissen alle Atheisten, dass sie sich geirrt haben. Dann sind sie in der Ewigkeit und dann werden sie erkennen, dass sie den allmächtigen Gott abgelehnt haben. Und mich macht das unheimlich traurig und man wünschte sich doch, dass alle Menschen gerettet werden. Und das Wichtige ist, dass viele Kinder in den Schulen schon mit der Evolutionstheorie hier vergiftet werden, indem man ihnen zeigt, guck, da ist so ein Affe, das ist dein Ur-Ur-Urgroßvater. Und viele glauben dann dem Wort Gottes nicht mehr. Und ich denke, da müssen wir in unseren Familien auch massiv gegensteuern, mit unseren Kindern, Enkelkindern und so weiter darüber sprechen. Wir kommen jetzt zu unserem heutigen Bibeltext, also genug der Vorrede. Ich lese uns auszugsweise aus 1. Mose 1, Vers 26 bis 2, Vers 25. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Vers 31b. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Wir lesen weiter auszugsweise aus Kapitel 2 ab Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Vers 21. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann Vater und Mutter, seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Liebe Geschwister, der gelesene Text zeigt ganz klar, dass wir Menschen nicht von der ersten Amöbe und auch nicht vom Affen abstimmen, sondern dass Gott den Menschen in einem separaten Schöpfungsakt erschaffen hat. Hier legte der Herr selber Hand an und formte Adam aus dem Staub der Erde nach seinem Bild ihm ähnlich. Diese Ebenbildlichkeit wurde nur uns Menschen verliehen. Hier erkennen wir schon auf der rein biologischen Ebene eine unüberbrückbare Kluft zwischen Mensch und Tier. Wir wissen natürlich auch, dass Gott Geist ist und keine menschliche Gestalt hat, aber er hatte ein Bild in seinem Herzen, wie der Mensch werden sollte, ihm ähnlich. Adam wurde also aus dem Staub der Erde erschaffen. Adam ist nicht nur ein Eigenname, sondern kann auch mit Erdling übersetzt werden. Und es ist tatsächlich so, dass wir Menschen wirklich aus den Stoffen bestehen, die man in der Erde findet. Und das Erste, was Adam nach seiner Erschaffung sah, war das Angesicht seines Schöpfers, der sich über ihn beugte und ihm den Odem des Lebens einhauchte. Nach dem Bild Gottes erschaffen zu werden, bedeutete auch, dass Adam und alle nachfolgenden Generationen Eigenschaften und Wesenszüge Gottes bekamen, natürlich nur begrenzt und unvollkommen. Wir werden darüber gleich noch nachdenken. Das ist ganz, ganz wichtig, weil uns das vom Tier unterscheidet. Ein kurzer Blick auf die Erschaffung des Menschen. Erstens, am Anfang stand Gottes Plan. Wir haben das in 1. Mose 1, Vers 26 gelesen. Lasst uns Menschen machen. Das war sein erklärter Wille, bevor er Adam aus dem Staub der Erde formte und ihm den Odem des Lebens einhauchte. In Offenbarung 4, Vers 11 wird das bestätigt. Deines Willens wegen waren und sind sie, die Menschen, erschaffen worden. Ich komme zum zweiten Hauptpunkt, die Ausführung. Was Gott sich vornimmt, führt er auch aus. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Wir sind also Gottes Werk und kein Zufallsprodukt der Evolution. Drittens das Ergebnis. Durch das Zusammenfügen des Leibes von der Erde und des Geistes von Gott entstand etwas völlig Neues, der erste Adam. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ein vierter Punkt, Gottes Plan für das Zusammenleben von Mann und Frau, finden wir in 1. Mose 2, Vers 18. Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Hier sehen wir, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau vorbildhaft im Garten Eden für alle nachfolgenden Generationen eingeführt wurde. Heute denkt man darüber ja leider anders, aber ich darf nicht so sehr abweichen. Und Gott sagt in 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Da ist kein Platz für andere. Fünftens, der Mensch wurde erschaffen, um im Auftrag des Schöpfers über die Erde zu herrschen und den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Diesen Auftrag hat Gott nach dem Sündenfall noch einmal wiederholt. Leider ist die Arbeit durch die Verfluchung des Erdbodens viel, viel schwerer geworden. Das spüren wir sicher auch alle in unserem Leben. Und sechstens, weil wir nach Gottes Plan und Willen erschaffen wurden, ja ihr Lieben, haben wir ein Gegenüber, unseren Gott, unseren Vater, der uns liebt. Leider hat sich das Menschengeschlecht nicht nach Gottes Plan weiterentwickelt. Und David fragt zu Recht im Psalm 8, Vers 5, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Ja, die Menschen lästern über ihren Schöpfer. Sie verspotten Gott, anstatt über dieses wunderbare Universum nachzudenken. Nur noch ein kurzer Blick auf die Erschaffung Adams. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte ihm in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ihr Lieben, aus vielen von Gott zusammengefügten Staubkörnern wurde durch seinen Odem sofort lebendige Körperzellen. Körperzellen, die wunderbar aufeinander abgestimmt waren und so perfekt zusammenarbeiten. Das ist ein großes Wunder des Schöpfers. Heute wissen wir, dass jeder erwachsene Mensch aus circa 100 Billionen Körperzellen besteht. Und in jeder Körperzelle ist im Zellkern die gesamte DNA, das heißt der Bauplan des Lebens. Und dabei ist unser aller Körper ja einer ständigen Zellerneuerung unterworfen. Auch das wissen wir. Beim erwachsenen Menschen sterben, habt keine Angst, in jeder Sekunde rund 50 Millionen Zellen ab. Bah, hört sich viel an, ja? Aber gleichzeitig werden in jeder Sekunde beinahe genauso viele Zellen neu gebildet, sodass die Bilanz unterm Strich fast ausgeglichen ist, aber eben nur fast. Denn der erwachsene Mensch baut nach und nach ab. Übrigens, die größte aller menschlichen Zellen ist die weibliche Eizelle. Aber sie hat immerhin einen Durchmesser von 0,12 mm und ist mit guten Augen gerade noch so zu erkennen. Der bekannte Evolutionist und Gottesleugner Ernest Cahan hat einmal gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Was sagt er dann? Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Dem armen Mann könnte geholfen werden. Beim Lesen der Heiligen Schrift würde seine Vorstellungskraft sicher erweitert. Aber er weist jeden Gedanken an einen Schöpfer weit von sich und sagt dann, hallo, dann muss einfach die erste Zelle von ganz alleine entstanden sein. Wie auch immer. Obwohl wir durch ein Naturgesetz wissen, Leben kann immer nur aus Leben entstehen. Wir wollen jetzt auch kurz über die Erschaffung Evas nachdenken. Ihr Lieben, ich lese 1. Mose 2, Vers 18 bis 23. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sagte der Mensch Adam, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Ein wunderschönes Wort. Ihr Lieben, hier wird uns die erste Operation in der Menschheitsgeschichte berichtet, ja, die Gott selber durchgeführt hat. Gott nahm das genetische Material aus dem Brustkorb Adams in Form einer Rippe. Eva wurde also auf einzigartige Weise erschaffen und nicht nur um Kinder zu gebären, sondern auch um Adam eine treue Gefährtin und Gehilfin zu sein. Gehilfin können wir auch mit Ergänzung übersetzen. Gott schuf sie beide als Mann und Frau. Das wird so nur bei der Erschaffung des Menschen erwähnt. Die alten Rabbiner in Israel haben schon vor Jahrhunderten über die Frage nachgedacht, warum Gott eine Rippe und nicht ein Stück vom Fußknochen oder Kopf genommen hat. Ihre gedanklichen Ergebnisse. Ein Stück vom Fußknochen hätte eine Herabstufung für Eva symbolisiert. Die Männer hätten ihre Frauen symbolisch mit Füßen treten können, wie eine Sklavin behandelt oder Eva hier beim Fuß. Also hat Gott kein Fußstück genommen. Hätte der Schöpfer dagegen ein Knochenstück aus dem Kopf genommen von Adam, dann wäre das symbolischer Hinweis, dass die Frau über den Mann herrschen kann, was viele Frauen zweifelsfrei auch wollen. Ihr liebe Schwestern seid natürlich alle davon ausgenommen, ist gar keine Frage. Ihr Lieben, Gott nahm deshalb nach Ansicht der Rabbiner eine Rippe Adams. Warum? Weil diese Knochen im Herzen der Partnerin ganz besonders nahe sind. Das ist ein sehr schönes Bild. Und genauso soll die Beziehung zwischen Mann und Frau nach dem Willen Gottes sein. Ihre Herzen sollen durch die Liebe fest miteinander verbunden sein. Und die Leiber der Ehepartner werden nach Gottes Plan zu einem Fleisch. Da ist kein Platz für Hurerei und für andere Partner. Ein Rabbiner soll damals im Scherz hinzugefügt haben, aber weil Gott einen Knochen bei der Erschaffung Evas genommen hat, sind viele Frauen knochenhart im Verhalten mit ihrem Mann. Das soll aber nur ein Scherz und ein Witz sein. Adam war übrigens ganz begeistert von seiner Eva und er sagte in dem ersten poetischen Wortspiel der Bibel, diese endliches Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. In 1. Mose 2 können wir auch entnehmen, dass Adam von Anfang an sprachfähig war. Gott redete am ersten Tag bereits mit ihm. Und Adam musste dann allen Tieren auch noch Namen geben. Jetzt lesen wir auch noch 1. Mose 2, Vers 15 bis 16. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ihr Lieben, Gott gab Adam und Eva nur dieses eine Gebot. Und trotzdem haben sie gesündigt und versagt. Wir lesen jetzt auszugsweise aus 1. Mose 2, Vers 8 bis 15. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dort in den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Soweit Gottes Wort. Ihr Lieben, wenn wir heute die Landkarte nach dem Garten Eden und den vier genannten Flüssen suchen, finden wir nur noch den Euphrat. Die anderen Flüsse gibt es nicht mehr. Und deshalb behaupten viele bibelkritische moderne Theologen, dass der Schöpfungsbericht nur ein Mythos sei, den man nicht wörtlich nehmen kann. Aber diese Kritiker haben eines nicht beachtet. Durch die weltweite Sintflut, als die Quellen der Tiefe sich öffneten und es 40 Tage ununterbrochen regnete, da veränderte sich unsere Welt. Neue Flüsse entstanden, andere Flüsse verschwanden, und wir haben heute das Himalaya-Gebirge mit den höchsten Bergen und 11.000 tiefe Gräben im Meer. All das können wir auf die Sintflut zurückführen, wo die Erde sich verändert hat. Und viele glauben, dass auch die Kontinente da auseinandergedriftet sind. Aber darüber kann ich nichts sagen. Ja. Wir lesen weiter 1. Mose 1, 28a. Und Gott segnete die Menschen und sprach, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Gottes Absicht war es also, die erschaffenen Menschen an seiner Stelle über die Erde herrschen zu lassen. Außerdem hatten sie den Auftrag, Kinder zu zeugen und die Erde zu bevölkern. Ihr Lieben, ich muss eigentlich, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, jetzt ein wenig auslassen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und ich möchte zum Schluss dieser Stunde, und das dauert aber auch eine Viertelstunde, eigentlich den Hauptteil meines Vortrages hier vortragen. Und wir wollen über 10 Besonderheiten des Menschen nachdenken, die ihn vom Tier unterscheiden. Diese Punkte habe ich aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Professor Dr. Werner Gitt, Faszination Mensch, entnommen. Sie ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Gott den Menschen nach seinem Bild erschaffen hat, ihm ähnlich, um mit uns in Ewigkeit zusammen zu sein. Der erste Punkt, was uns von den Tieren unterscheidet: Der Mensch kann sprechen wie Gott auch. 10-mal finden wir im Schöpfungsbericht den Hinweis, und Gott sprach. Gott redete mit Adam und Eva im Garten Eden. Gott sprach mit Noah, mit Abraham, Isaak und Jakob. Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Und Gott redet auch heute noch durch sein heiliges Wort und den Heiligen Geist zu uns. Und die Gabe des Redens hat der Schöpfer nur den Menschen gegeben, die sich die Erde untertan machen sollen und über die Tiere herrschen. Tiere können nicht reden. Die Bibel kennt nur zwei Ausnahmen, wo Tiere geredet haben. Kennt ihr die beiden Ausnahmen? Das erste Mal redete die Schlange im Garten Eden im Auftrag des Teufels und verführte Eva und Adam. Ich lese 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach mit Eva im Garten Eden, um sie und Adam zu verführen. Schlange redete also im Auftrag des Teufels. Das zweite Beispiel finden wir in 4. Mose 22. Balak, der König Moabs, beauftragte Bileam, Israel zu verfluchen. Ich lese mal 4. Mose 22 ab Vers 28. Da öffnete der Herr den Mund der Eselin, auf der hier Bileam saß, und sie sagte zu Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast? Da enthüllte der Herr die Augen Bileams und er sah den Engel des Herrn mit einem gezückten Schwert in seiner Hand auf dem Weg stehen und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Ihr Lieben, Menschen können schon immer reden, aber natürlich nicht in der Vollmacht wie Gott. Er sprach und es war da. Er erschuf durch sein Allmachtswort. Aber wir können für andere beten. Wir können sie trösten, wir können sie ermutigen. Wir können ihnen unsere Liebe bezeugen. Wir können leider auch Todesurteile sprechen als Menschen. Kriege anzetteln, wie wir es in der Ukraine finden. Aber damit wir reden können, hat Gott uns Menschen den notwendigen Stimmerzeugungsapparat gegeben. Das heißt, die entsprechend gestalteten Rachenraum, die Zunge, die Lippen und das Wichtige, denke ich, die Zusammenarbeit beim Reden mit unserem Gehirn. Wir können sogar andere Sprachen lernen, neue Wörter kreieren, Sätze bilden, unsere Gedanken in Worte fassen. Tiere können das nicht. Aber sie können äußerst begrenzt Warnrufe von sich geben, Paarungsrufe ausstoßen, keine Frage. Aber diese begrenzten Möglichkeiten kann man nicht mit dem Reden eines Menschen vergleichen. Der Mensch kann reden, sprechen wie Gott. Das war der erste Punkt. Wir machen weiter. Der Mensch kann denken wie Gott auch. Gott ist die Quelle des Lebens, aber auch allen Denkens und der Weisheit. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 11, Vers 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Mitberater gewesen? Ich lese noch Jesaja 55, Vers 9. Da sagt der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Diese beiden Verse zeigen eigentlich die Erhabenheit, ja, der Gedanken Gottes über unsere menschlichen Gedanken. Aber im Gegensatz zu den Tieren können wir auch über alles nachdenken und Schlussfolgerungen ziehen. Ein Beispiel finden wir in Römer 1, Vers 18 folgende. Wenn Menschen sich die wunderbare Schöpfung Gottes objektiv anschauen, unvoreingenommen anschauen, über das Universum nachdenken, über die Vielfalt an Pflanzen und Tieren, dann kommt man automatisch zu dem Schluss, wenn man nachdenkt, dass da ein Schöpfer hinterstehen muss. Das kann kein Tier. Wir lesen noch weitere Bibelstellen zum Thema Denken. 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Ist schon ein harter Vers. Aber sind wir nicht manchmal so? In Markus 7, Vers 21 sagt der Jesus, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch und so weiter. Aber es gibt auch ein trostvolles Wort in Philipper 4. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ihr Lieben, wir kommen zum dritten Punkt, was uns vom Tier unterscheidet. Der Mensch kann schreiben wie Gott auch. In der Bibel gibt es wohl nur zwei Beispiele, in denen Gott geschrieben hat. Das erste Beispiel finden wir in 2. Mose 3, Vers 31, Vers 18. Und als Gott auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die zwei Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Hier ging es um die 10 Gebote. Da hat Gott geschrieben. Das zweite Mal beim Gastmahl des gottlosen babylonischen Königs Belsazar, da erschien eine geheimnisvolle Schrift Gottes an der Wand. Wir lesen mal aus Daniel 5 ab Vers 2. Belsazar befahl unter dem Einfluss des Weines, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. In demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchter gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich seine Gesichtsfarbe. Und seine Gedanken erschreckten ihn und seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen einander. Und dies ist die Schrift, die dort geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Upasin. Dies ist die Deutung des Wortes. Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da hat Gott geschrieben. Von dem Herrn Jesus wissen wir nur einmal, dass er geschrieben hat. In Johannes 8, Vers 2 folgende lesen wir, dass die Schriftgelehrten eine Ehebrecherin zu ihm bringen und sie wollen ihn prüfen und sagen, nach dem Gesetz muss diese Frau getötet werden, weil sie eine Ehebrecherin ist. Den Mann haben sie nicht mitgebracht, nur die Frau. Der Jesus bückt sich auf die Erde und schreibt die Namen derer, die hier diese Frau anklagen, auf die Erde. Und dann, nachdem sie ihn bedrängen, sagte Herr Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann schreibt er noch einmal mit dem Finger auf die Erde. Und alle Feinde wussten, dass sie gemeint waren. Und dann gingen sie weg. Ihr Lieben, wir Menschen, wir sind ja jetzt hier beim Schreiben. Wir Menschen haben viele Schriftarten erfunden. Überlegt das mal, die Keilschrift auf den Felswänden, auf Ton- und Steinplättchen, die Schriftrollen, Pergament haben wir beschrieben, das Schreiben mit Feder und Tinte, Bleistift, Kugelschreiber, den Buchdruck, Computerfestplatten werden von uns beschrieben. Mit dem Handy können wir schreiben und Nachrichten versenden. Und so wurde durch das Schreiben im Laufe der Jahrtausende die Gedanken von vielen, vielen Generationen festgehalten. Wir halten fest, Menschen können schreiben, Tiere nicht. Viertens, der Mensch hat schöpferische Fähigkeiten wie Gott auch. Ich hoffe, das ist das, was sich ja bei den ersten 6 Vorträgen deutlich gemacht hat. Die schöpferischen Fähigkeiten Gottes, wie wunderbar er alles erschaffen hat. Aber ihr Lieben, ich kürze weiter. Haben wir Menschen nicht auch schöpferische Fähigkeiten bekommen von Gott? Wir haben schöpferische Fähigkeiten, wie Gott auch, habe ich gesagt. Denken wir einmal daran, was für Dinge in der Medizin wir erforscht haben. Da wurden Häuser gebaut bis hin zu den Wolkenkratzern. Oder denken wir an die Erfindung von Eisenbahnen, Autos, Flugzeugen, Computern, diverse Maschinen, ja von Satelliten, die ins Weltall fliegen. Zu solchen Leistungen ist kein Tier fähig, auch kein höher entwickelter Affe. Nur der Mensch allein, weil Gott ihm diese Fähigkeit gegeben hat. Ja, ich mache jetzt ganz schnell weiter. Der fünfte Punkt. Menschen haben ein ästhetisches Empfinden und können künstlerisch gestalten. Ihr Lieben, Gott hat die Schöpfung wunderbar gemacht, wenn wir darüber nachdenken. Wenn ich an die Vögel denke, von den kleinen Kolibris bis zu den Paradiesvögeln, oder denken wir an die Korallenriffe. Wie wunderbar hat er das alles gemacht. Und wenn man sich mit dem Universum beschäftigt, die Galaxien und die kosmischen Nebel. Aber ihr Lieben, auch der Mensch kann künstlerisch gestalten. Prächtige Bauwerke haben wir erschaffen. Tempel wurden gebaut, Schlösser, Burgen und so weiter. Ich mache noch schneller weiter. Sechstens, die Menschen haben einen freien Willen, wie Gott auch. Ihr Lieben, was Gott will, geschieht. Wir haben den freien Willen, wir können uns entscheiden. Möchte ich die Ewigkeit im Himmel zubringen, dann gehe ich auf die Knie, bekenne dem Herrn Jesus meine Sünden, bekehre mich und werde ein Gotteskind. Oder wir können entscheiden, an diesen Gott glaube ich nicht, habe ich nichts mit zu tun. Wir haben diesen freien Willen. Wir Menschen können Böses und Gutes tun. Gott hat uns nicht als Marionetten erschaffen, auch nicht als Roboter, die genau das tun, was er will. Aber auf der anderen Seite, da wir den freien Willen haben, müssen wir uns auch einmal verantworten. In Offenbarung 20, Vers 12 heißt es, und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war. Der siebte Punkt, der Mensch hat die Fähigkeit zur Bewerten und zur Beurteilung. Gott wird uns bewerten vor dem Richterstuhl des Christus. Aber wir Menschen haben auch die Fähigkeit zu bewerten. In der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz und so weiter. Darüber sollten wir nachdenken. Das unterscheidet uns auch vom Tier. Und wir haben die Fähigkeit zu lieben, wie Gott auch. In 1. Johannes, das ist der achte Punkt. In 1. Johannes 4, Vers 16 lesen wir, Gott ist Liebe. Und diese Liebe hat Gott unter Beweis gestellt, indem der Herr Jesus für uns ans Kreuz ging. Und durch die Bekehrung werden wir zu Kindern Gottes. Aber dann kommt auch die Aufforderung, ein neues Gebot gebe ich euch, sagt der Jesus, denen, die an mich glauben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir sollen sogar noch die Feinde lieben. Ihr Lieben, der neunte Punkt. Menschen haben die Fähigkeit, treu zu sein, wie Gott auch treu ist. Paulus schreibt dazu, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ihr Lieben, und diese Treue, die lässt bei uns Menschen manchmal zu wünschen übrig. Viele Menschen haben in Kriegszeiten, wenn sie in den Gräben lagen, Gott versprochen, ich werde mit dir leben, wenn du mich bewahrst im Krieg, wenn ich gesund nach Hause komme. Sie haben es vergessen. Viele haben vor großen Operationen im Krankenhaus gesagt, Herr, wenn du mich hier durchbringst, dann will ich dir nachfolgen, haben es doch nicht getan. Wie ist das bei dir und bei mir? Und ein zehntes, das ist der letzte Punkt, Menschen haben auch die Fähigkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben, wie Gott mit uns. Gemeinschaft zu haben bedeutet, in enger Beziehung mit ihm zu stehen und zu leben. Genau dazu hat Gott uns geschaffen, damit wir das praktisch ausleben können. Im Garten Eden hatten Adam und Eva wunderbare Gemeinschaft vor dem Sündenfall. Aber diese Gemeinschaft hörte dann auf. Aber ihr Lieben, wenn ich zum Herrn Jesus komme, ich weiß noch, wie ich mich mit 16 Jahren bekehrt habe, seitdem spüre ich, dass Gott mich mit seiner Liebe umgibt. Und diese Gemeinschaft mit Gott kann natürlich kein Tier haben. Unmöglich. Ein Tier kann nicht beten. Ein Tier kann ich in der Bibel lesen. Ein Tier kann uns viel Freude machen. Und ich sage nichts Schlechtes über Tiere. Ja, ich hätte mir gerne immer einen Hund gewünscht in meiner Familie. Helga, lieber Katzen. Aber ein Tier ist nicht fähig, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber wir als Menschen dürfen das. Also, kein Tier, kein sogenannter Menschenaffe ist zur Beziehung zu Gott berufen worden. Ich hoffe, dass wir das alle verstanden haben. Ihr Lieben, und ich möchte eigentlich zusammenfassen. Ich hätte so gern noch mehr über den Schöpfungsbericht gesagt. Das ist ein Thema, wenn man da einen Schöpfungstag in einer Dreiviertelstunde bewerten soll, das kann man gar nicht hinkriegen, das passt nicht. Auch hier gehörte eigentlich noch vieles hin. Aber ich möchte eines nur sagen. Gott hat uns erschaffen. Wir können reden. Wir können schreiben. Wir können künstlerisch handeln. Wir haben alles Fähigkeiten, die kein Tier hat. Und was sagt Gott über das menschliche Leben? Er lässt Mose im Psalm 90 Folgendes schreiben. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend verwelkt es und verdorrt. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und der Stolz ist Mühe und Nichtigkeit und schnell eilt das Leben vorüber. So lehre uns den Zählen unserer Tage. Warum? Damit wir ein weises Herz erlangen. Möge der Herr uns das schenken, ein weises Herz. Wir können denken als Menschen, dass wir die größte Entscheidung für ihn treffen. Lass uns noch aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, vor dir, dem allmächtigen Schöpfer, neigen wir uns am Ende dieser Stunde. Wir wollen von Herzen danken, dass du Himmel und Erde erschaffen hast, dass du uns Menschen das Leben gabst, dass wir das Leben an die nächste Generation weitergeben können. Und wir bitten dich, lieber Vater, lass uns doch so leben, wie es in deinem Wort steht. Im vollen Vertrauen zu dir. Und wenn wir gesündigt haben, danke, dass wir immer wieder kommen dürfen, um Vergebung bitten. Und du bist gerne bereit dazu und dein Sohn, unser Herr Jesus auch. Segne uns bitte in der vor uns liegenden Woche. Sei nahe bei uns und gib, dass wir auch nahe bei dir bleiben. Dass wir in deinem Wort lesen und dass wir im Gebet nah mit dir verbunden sind. Und sei bei unseren Kranken, wir bitten noch einmal für Martin. Ach ja, ihn hat es wirklich hart getroffen und für Sigrid und für Hannelore und bei allen anderen hilft da auch. Amen.